Guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder gemeinsam treffen dürfen in der neuen Werkstatt. Im Innenraum haben wir Maskenpflicht, auch beim Sehen. Später wird noch mehrmals gelüftet, so dass alles die Vorschrift entsprechend ist. Während der Predigt von Tom dürfen alle Kinder ins Kinderprogramm zu Miriam und Nicole. Zu Beginn möchte ich beten. Gott Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, den Ruhetag, den du uns schenkst. Hilf, dass wir still werden vor dir, damit wir deine Stimme hören. Schenke jedem Einzelnen von uns eine persönliche Begegnung mit dir. In Jesu Namen. Amen. All you can eat. Mein, so viel du essen kannst. Das ist heute unser Thema in der Predigtreihe. Und es ist kein einfaches Thema. Es ist ein Thema für uns, jeden Einzelnen und für jeden Tag. Wem ist es nicht schon mal so ergangen wie mir? Ich war zu einem Hochzeitsfest eingeladen. Ein prächtiges, überaus großzügiges Buffet war aufgebaut. Das Brautpaar, die Gastgeber baten alle, sich reichlich zu bedienen. Alles war so schön und so lecker. Ich habe mir dann meine Teller mehrmals gefüllt, obwohl ich schon satt war. Später hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber warum wohl? Heute bei uns in Deutschland kann fast jeder mehr essen, als er zum Leben braucht. Die Werbung will uns weismachen, was wir benötigen. Oder auch Langeweile lässt uns zum Essen greifen. Krankhaftes Essen müssen, das kennen inzwischen auch viele junge Frauen. Essen ist günstig im Einkauf, aber was kostet es wirklich? Wer arbeitet für uns in der Nahrungsmittelkette? Wie und wofür? Welche Arbeitsbedingungen? Welche Bezahlung? Wenn ich einkaufe, bedenke ich die Anbauform, die Region, das Land, die Jahreszeit, die Verarbeitung. Zahle ich einen guten Preis an der Kasse? Aber wer sagt mir wirklich, wie viel ich zum Leben brauche? Ist es mein Arzt oder die Ernährungsberaterin? Diese Fragen beschäftigen mich schon seit meiner Ausbildung vor mehr als 40 Jahren. All you can eat, so werben auch Restaurants heute. Was bedeutet dies für mich? So viel essen wie möglich? So schnell essen wie möglich? So oft essen wie möglich? Und dann? Essen im Überfluss, das ist kein Phänomen von heute. Im alten Rom gab es für die Superreichen ein Vomitorium. Das ist ein Brechraum, direkt neben dem Speisesaal. Das Motto, Essen um zu erbrechen, erbrechen um zu essen. Heute leidet ein großer Teil der Gesellschaft unter den Folgen von übermäßig und viel Essen mit wenig Bewegung. Das Ergebnis, die Zivilisationskrankheiten. Aber das ist ein biblisches Prinzip von Saat und Ernte. Was wir säen, das ernten wir. Gibt es da einen Ausweg für uns? Ich sage ja. Wir Christen wissen, unser himmlischer Vater weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Er verspricht uns ein Leben in Fülle. Er ist nicht knausrig. Wir haben die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also er ist mit uns beim Lauf unseres Lebens. Er geht und läuft mit. Und am Ziel hält er den Siegeskranz für uns bereit. Was ist das für uns für eine Aussicht? Früher waren Siegeskränze aus Lorbeer. Kränze habe ich nicht. Aber als Erinnerung habe ich Lorbeerblätter getrocknet und eingetütet. Sie sind in Eckartenzlingen in einem Gewächshaus gewachsen und eignen sich auch hervorragend zum Würzen. Nachher wird Martin, mein Mann, jedem am Ausgang ein Tütchen oder ein Gütle verteilen. Ja, das ist von mir jetzt ein paar Gedanken. Und dann darf ich wieder das Musikteam auf die Bühne bitten. Und lasst uns gemeinsam unserem Heiland zusingen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.
Ja, erstmal, Chris, Mute dir, vielen Dank. Erste Mal Moderation gemacht. Ganz nett und persönlich vor allem. Vielen Dank. Macht vielleicht auch andere Mut, man darf bei uns mitmachen im Gottesdienst. Auch wenn es anstrengend ist, vielleicht in der Vorbereitung, man wirklich da auch sich überlegen muss und damit umgehen muss. Herzlichen Dank, dass du so mutig warst heute. Ja, unser Thema für heute. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist vielleicht der, wo bei diesem Buffet dann unglaublich schon nachdenkt und alles, was da so Gutes ist, das muss alles auch noch rein. Ich möchte in der Predigt heute anhand der Bibel auch diese seelische und geistige Hintergründe dieses Themas mal beleuchten. Wir sind in der Themenreihe, du hast es gerade schon angedeutet. Angefangen hat alles im 4. Jahrhundert. Eine Gruppe von Mönchen zog sich in die Wüste im nördlichen Ägypten zurück, um Gott näher zu kommen. Und dabei fallen ihnen 8 Laster auf, die sie an dieser Gottesbegegnung hindern. Sie entwickeln dann 8 Tugenden, um diesen 8 Lastern aktiv entgegenzuwirken. Bei Völlerei ist das übrigens dann die Mäßigung einzulernen oder zu studieren oder auszuprobieren. Im Mittelalter besinnt sich dann der Papst Gregor auf diese Auflistung und er fasst sie zu 7 zusammen. Den 7 sogenannten Hauptsünden oder auch Todsünden. Hochmut, Habgier, Trägheit, Völlerei, Neid, Zorn und Wollust. Mit der Einführung der Beichtpflicht wird diese Auflistung dann auch für das allgemeine Volk relevant. Denn jetzt konnte jeder selber prüfen, wie gottgefällig sein Leben und sein Handeln ist. Die Kirche im Mittelalter, die nutzte dann die Angst vor den Todsünden, um Kontrolle über das gesellschaftliche Leben zu erhalten. Im 16. Jahrhundert erreichte diese Kontrolle dann ihren Höhepunkt. Die Kirche machte mit dieser Angst der Menschen richtig Geschäfte. Sie verkauften Ablassbriefe, durch die einem die Sünden vergeben und die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. So war damals die Lehre. Dieser Satz, den alle vielleicht schon mal gehört habt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Doch dann kritisierte Martin Luther mit seinen 95 Thesen diese Doppelmoral und Geldgier der Kirche. Durch die Reformation und durch die Aufklärung verliert die Kirche dann den Einfluss und damit auch die Relevanz der Lehre von den Todsünden. Und heute? Was ist heute noch in unserer Gesellschaft davon übrig? Von der ursprünglichen Bedeutung der Todsünden ist oft keine Spur mehr. Was früher mal als sündig angesehen wurde, das wird heute sogar offensiv beworben. Luxus gehört zum Lifestyle, Geiz ist geil, irgendwann hat sich da aber Saturn davon verabschiedet, ist schon seit vielen Jahren, aber sind nicht mehr da damit. All-You-Can-Eat-Angebote, wird es schon angeführt, sind der Renner schlechthin. Und doch erleben wir doch bis heute das, was die Mönche im 4. Jahrhundert auch schon erlebt haben. Dieses Laster, nicht genug haben zu können, das belastet doch auch unser geistliches Leben. Wenn wir hemmungslos der Völlerei uns hingeben, wenn wir beim Umgang mit dem, was Gott uns geschenkt hat, mit seinen Lebensmitteln, wenn wir da maßlos werden, dann belastet es auch unsere Gottesbeziehung. Wenn wir heute Völlerei als Todsünde bezeichnen, dann nicht, um damit Ängste zu schüren. Es geht einfach darum zu sagen, dass Völlerei eine Sache ist, die Gott nicht gut heißt, weil sie unser geistliches Leben nicht gut tut, weil es das geistliche Leben behindert. Wenn wir aber wissen, dass wir in Jesus Vergebung aller Schuld bekommen, wenn wir wissen, dass mit Gottes Hilfe auch alle Last unseres Lebens überwunden werden können, wollen wir, so wie dieses Männle hier, fröhlich auf den Weg uns machen, auch das Last der Völlerei zu überwinden, mit dem Ziel, Gott heute schon ein Stück näher zu kommen. Hinter der Völlerei steckt nicht nur ein menschliches Problem, sondern eben auch ein geistliches Problem. Das ist mein zweiter Punkt, Völlerei, ein geistliches Problem. Und wir lesen dazu eine alte Geschichte aus Jesaja 22. Sie zeigt uns, welches geistliches Problem damals hinter der Völlerei steckte und was Gott ganz konkret damit gestört hat. Und merkt vielleicht das eine oder andere, das auch uns betrifft. Die Bewohner Jerusalems sind mal wieder selbstverschuldet in Not geraten. Und dem Volk, die Folgen seines gottlosen Lebens vor Augen zu führen, ließ Gott einmal mehr fremde Völker ins Land marschieren. Als eine Gerichtsandrohung haben sie dann diese Stadt Jerusalem belagert. Immer wieder hat Gott sein Volk durch die Propheten gewarnt. Sie sollen sich doch wieder mehr mit ihm, mit ihrem Gott, mit dem lebendigen Gott beschäftigen. Sie sollten die Dinge, die zwischen Gott und ihnen stehen, aus dem Weg räumen. Hier beginnt unser Text im Prophetenbuch Jesaja Kapitel 22. Der Herr, der allmächtige Gott, hat euch damals aufgefordert, eure Sünden zu bereuen. Er wollte sehen, wie ihr weint und eure Schuld beklagt, wie ihr euch als Zeichen der Trauer den Kopf kahl schärft und die Trauergewänder aus Sacktuch herumlaufen. Doch stattdessen habt ihr ausgelassen gefeiert. Bei eurem Fest geladen wurde Berge von Fleisch verzehrt. Ihr habt euch mit Wein volllaufen lassen und gerufen, heute wollen wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es klingt mir noch in den Ohren, was der Herr, der allmächtige Gott, dazu gesagt hat. Diese Sünde wird euch nie vergeben, solange ihr lebt. Ja, das hat der Herr, der allmächtige Gott, geschworen. Für die Menschen damals im wahrsten Sinne des Wortes eine Todsünde. Als angemessene Reaktion auf die Bedrohung von außen wäre Klage und Trauer die richtige Antwort gewesen. Das waren damals die üblichen Trauerrituale. Sich kahl scheren, Sack und Asche geben. Na, letztes Mal beim Gemeindeabend da war, erinnert sich noch an Ninive, die genau das getan hat nach der Botschaft von Jona. Das sollte der Identifikation mit den eigenen Fehlern dienen. Durch Klagen und Trauern sollten die Menschen im Volk Israel zu sich selber und vor allem zu Gott zurückfinden. Doch anstatt innezuhalten und umzukehren, steht in Jerusalem Feier auf dem Programm. Festschmaus statt Verzicht. Bechern statt Buße. Dieses Verhalten zeigt, wie taub sie für das Reden Gottes geworden sind. Ihre Begründung klingt ja fast wie so ein Trinkspruch. Heute wollen wir feiern, denn morgen sind wir tot. Mit anderen Worten, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Es offenbart die ganze innere Einstellung. Die Bedrohten rechnen gar nicht mehr mit der Hilfe Gottes, sondern nur noch mit dem Tod. Und deswegen lassen sie sich gehen. Und wir heute? Wie viele Menschen rechnen auch nicht mehr mit Gott? Dass er das, was wir tun, irgendwo auch sieht und reagieren wird. Wie viele Menschen leben auch nach diesem Motto, aus dem Leben alles rausholen, irgendwann ist eh bald zu Ende. Die Bedrohten rechnen nicht nur mit der Hilfe Gottes. Sie tischen nochmal richtig auf. Mit ihrem Festgelage überspielen sie ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Dabei will Gott gerade jetzt, gerade in der Krise, die Gemeinschaft wieder mit ihnen erneuern. Er will ihre Not teilen und Gott will ihnen seine umfassende Hilfe anbieten. Doch die Leute in Jerusalem haben Gott völlig aus dem Blick verloren. Ihr Gelage ist nicht nur Ausdruck von geselliger Gemeinschaft, sondern Ausdruck ihrer Gottvergessenheit. Anstatt in der Not die Nähe und Stille vor Gott zu suchen, herrscht Maßlosigkeit und Gedankenlosigkeit. Der Prophet Jesaja spricht im Namen Gottes dieses geistige Problem an. Er zeigt auf, wie maßlose Völlerei den geistlichen Durchblick vernebelt und den Weg zu Gott versperrt. Nicht das Essen an sich ist das Problem. Die Nahrungsmittel an sich sind gut. Ja, sie sind sogar Geschenk Gottes an uns Menschen. Doch wo wir den Geber der Gaben vergessen, wo wir gedankenlos und maßlos futtern, ohne an die Folgen für uns oder für andere zu denken, da wird daraus Sünde. Weil Gott ausgeklammert wird. Damit komme ich zum dritten Punkt und der Frage nach Alternativen, nach Lösungen. Völlerei ist nicht nur ein geistiges Problem, es ist auch ein lösbares Problem. Das Essen dient ja in unserer Gesellschaft längst nicht mehr nur zur Deckung unseres Kalorienbedarfs. Und so kann Essen und Trinken auch eine Art Ersatzbefriedigung für irgendwelche Grundbedürfnisse sein. Ersatz für eine sinnvolle Arbeit oder eine sinnvolle Aufgabe. Ersatz für Anerkennung, Lob oder Trost. Für Liebe, Zuwendung oder Aufmerksamkeit. Ersatz für Ruhe und Geborgenheit. All das brauchen wir doch. Und wenn uns diese Dinge fehlen, wenn ich keine Zuwendung, keine Liebe, Aufmerksamkeit und zu wenig Ruhe bekomme, dann suche ich vielleicht das, was mir gerade fehlt, unbewusst im Kühlschrank. Das Fatale ist, dass das kurzfristig sogar funktioniert. Weil Kauen und Essen im ersten Moment beruhigt, befriedigt und entspannt. Und dann machen wir weiter in der Hoffnung, irgendwann wird diese Lücke doch damit gefüllt. Und merken dann, das geht gar nicht. Wenn wir nicht aufgrund des Hungers essen, sondern aufgrund von dem seelischen Mangel, dann kann das Essen diese Leere niemals ausfüllen. Und es droht unweigerlich die Maßlosigkeit. Dann kann ich gar nicht mehr genussvoll ein Glas Wein trinken. Dann stehe ich in der Gefahr, dass bald die Flasche leer ist. Oder ich kann dann gar nicht mehr das machen, was ich mir eigentlich vornehme, eine Handvoll Chips, oder bei mir sind es eher eine Handvoll Gummibärler, ruckzuck ist die Tüte leer. Kennt ihr das? Wenn wir uns was gönnen wollen und doch irgendwie merken, nee, es steckt gar noch mehr dahinter, was mich jetzt gerade treibt. Die Lösung des Völlereiproblems setzt daher auch nicht beim völligen Verzicht an, sondern da lernen wir von den Mönchen bei der Mäßigung, sich genügen zu lassen, auch mal Stopp zu sagen oder sich Stopp sagen zu lassen, vielleicht vom Ehepaar. Wir sollten bewusster essen und trinken, mit einem guten Gewissen und auch mit einer dankbaren Haltung unserem Herrn gegenüber. Das All-You-Can-Eat-Buffet, das löst keine seelischen Probleme. Vielmehr sollten wir lernen, uns ehrlich mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen und auch mit anderen und vor allem auch mit Gott darüber reden. Völlerei ist ein lösbares Problem. Paulus hat mal denen, die zu völliger Askese aufgerufen hätten, gesagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Unser Essverhalten ist erlernt. Eine falsche Essgewohnheit, ein falscher Umgang mit Lebensmitteln ist letztlich nur ein Ausdruck einer ungesunden Lebensstrategie. Essgewohnheiten können daher aber auch wieder verändert werden. Es kann zu einer nachhaltigen Veränderung kommen. Wir nennen das dann Nährungsumstellung. Viele versuchen mit Diät oder mit Fasten irgendwie das Idealgewicht zu bekommen und sind dann frustriert, wenn sie schnell wieder beim Alten gelandet sind. Diese Umstellung ist ein längerer Prozess. Ein gesundes und verantwortungsvolles Maß wieder einzuüben. Hier kann es natürlich helfen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, mit Gleichgesinnten. Übrigens bei dem ganzen Thema, das du ja in der Moderation schon angedeutet hast, was da alles dazugehört, der Umgang mit unseren Lebensmitteln. Ich habe euch hier mal. Es gibt Leute, die haben sich zusammengeschlossen, um den Lebensmitteln wieder mehr Wertschätzung zu geben. Etwas gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln zu unternehmen. Sie nennen sich dann Lebensmittelretter und haben ein Netzwerk von sogenannten Food-Sharing-Stationen aufgebaut, wo man das Essen miteinander teilen kann. Andere nennen das auch Fair-Teiler-Stationen, wo jeder noch gute, verwertbare Lebensmittel hinbringen kann und im Gegenzug sich etwas anderes mitnehmen kann. Die nächste mir bekannte Fair-Teiler-Station ist eine evangelische Gemeindehaus in Neckartalfingen. Da gibt es so eine Fair-Teiler-Station. Und in der Kleckerkirche H3 in Menzingen gibt es auch so etwas. Unser Infoband draußen, die drehen wir nachher beim Ständerling um. Und das sind noch ein paar interessante Gedanken dazu. Guckt einfach mal an der Infoband nachher vorbei. Oder wenn ihr mal in Stuttgart unterwegs seid, dann geht doch mal zum Hölderlingplatz. Dort gibt es die Raupe Immersatt. Sie kochen und backen aus Lebensmittelresten. Der Kreativität und Eigeninitiative sind keine Grenzen gesetzt. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz lüften und schauen uns einen kleinen Film währenddessen an. Ein nettes Beispiel von einem Mann namens Reza, ein Lebensmittelretter aus Lufringen bei Herrenberg.
Ein Retter bei der Arbeit.
Ich habe gelesen, wie viele Millionen Tonnen jedes Jahr wegwerfen. Und ich habe dann gedacht, muss man etwas machen, das geht nicht.
Jeden Montag radelt Reza Khatschawi von Nufringen nach Bohndorf zum Gemüsehof Rapp. Hier hat Firmenchef Friedrich Rapp schon Obst und Gemüse bereitgestellt, das nicht mehr gut genug aussieht, um verkauft werden zu können.
Hammer. Ja, toll.
Alles, was er brauchen kann, darf Reza Khatschawi mitnehmen und verarbeiten.
Für Papaya-Chips.
Das ist die Kunst von ihm. Das ist die Kunst von ihm, dass er die jetzt nicht nur ausschneidet und sagen wir's, konsumiert, sondern er tut die eigentlich zum zweiten Leben erwecken. Er veredelt sie.
Reza Khatschawi kam vor 8 Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Eigentlich wollte der Jurist auch hier in seinem Beruf arbeiten. Doch dann hat er seine Liebe zu Lebensmitteln entdeckt, die weggeworfen werden sollen.
Das ist viel wichtiger, wenn ich Lebensmittel rette. Und es kann ich mehr den Leuten helfen, Natur helfen. Ich meine, wir leben mit Natur, nicht gegen Natur.
Die aus reiner Optik unverkäuflichen Bananen verarbeitet er zum Beispiel zu Bananenmus. Für seine Lebensmittelrettung darf der 38-Jährige die Backstube von Theo Noller in Nufringen benutzen. Der hat seine Filialen aufgegeben und backt nur noch für Wochenmärkte. Der Profi schenkt Reza Khatschawi sein nicht verkauftes Brot, das zunächst in Scheiben geschnitten und getrocknet wird.
Das passt eigentlich gut zusammen. Jetzt kleinere Bäckerei, nur die Backstube. Ich habe reduziert. Und wenn er jetzt noch was machen kann mit den Brot, die noch übrig sind, dann wäre das eigentlich optimal. Das ergänzt sich ja dann.
Der Trick? Die Hälfte dieses Teigs besteht aus gemahlenem alten Brot. Der Iraner schafft nicht nur wie ein schwäbischer Bäckergeselle, er kann auch so schwätzen.
Ach schon, ein bisschen muss man reden, sonst geht gar nicht.
Demnächst wird er sich an vegetarische Maultaschen wagen.
Hier im Schorbeland habe ich auch Spätzle kennengelernt, richtig. Das ist auch, es schmeckt auch gut. Ja.
Und Linsen mit Spätzle, geht das auch?
Linsen, ja.
Ein bisschen alte Heimat muss aber auch sein. Edler persischer Safran in der Paste für seine Datteltaschen. Die finden auf dem Wochenmarkt in Herrenberg reißenden Absatz. Wie auch die anderen geretteten Lebensmittel in Form von Tomatensauce, Topinambursuppe oder Bananen- und Birnenmus.
Weil ich gegen Lebensmittel wegwerfen bin. Und staunen, dass es einer, ein Mann aus dem Iran uns beibringen muss.
Ich denke, es geht in die richtige Richtung. Ist absolut visionär für mich.
Reza Khatshavis Traum, ein Laden gemeinsam mit Menschen aus anderen Ländern, die ebenfalls Leckereien aus geretteten Lebensmitteln herstellen. Verkaufstalent hat er jedenfalls und schon viele Stammkunden.
Meine Stammkunde bekommen Sie immer etwas.
Ich danke dir.
Danke dir.
Kleine Geschenke erhalten halt die Freundschaft.
Ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht findest du ja auch irgendeinen Platz, wo Lebensmittel gerettet werden können. Wer keine eigenen Ideen hat, der kann sich auch Anregung bei anderen holen. So gibt es zum Beispiel eine kostenlose App unter dem Namen Reste Gourmet, wo man einfach die eigenen Lebensmittelreste, die man vielleicht im Kühlschrank hat oder auf dem Küchentisch gerade noch, wo man die eintragen kann und dann spuckt es einen Vorschläge zu Rezepten raus, was man genau mit den Sachen tun kann. Man kann dann auch eintragen, es darf ein oder zwei Zutaten noch eingekauft werden oder auch sagen, nee, ohne weitere Zutaten. Sehr interessant. Dahinter der Völlerei oft ein Ungleichgewicht der Seele steckt, was ich vorher schon angedeutet habe, kommt jetzt noch ein letzter Punkt, den ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte. Ich habe es überschrieben mit das Fasten Neuentdecken. Ich habe ganz am Anfang von den Wüstenmönchen in Ägypten erzählt. Auf ihrem Weg in die Abgeschiedenheit der Wüste folgen sie letztlich dem Beispiel Jesu. Bevor Jesus seinen geistlichen Dienst angetreten hat, führte ihn der Geist Gottes 40 Tage in die Wüste. Gerade hatte Gott selber bei der Taufe von Jesus gesagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Jetzt soll also Jesus beginnen zu reden. Jetzt soll er den Menschen Gottes Wort predigen. Doch dazu muss er das tun, was auch wir tun müssen. Ich rede jetzt gerade von mir als Pastor, zuerst dorthin gehen, wo ich das empfange, in die Stimme vor Gott. Er ging zuerst zu seinem Vater, vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um 40 Tage Fasten im Gebet mit dem Vater zu verbringen. Das Fasten ist bei uns ja heute eher ein Versuch, ein paar Kilo abzunehmen, doch das stand weder bei Jesus noch bei den Wüstenmönchen damals im Vordergrund. Vielmehr diente ihr Fasten der besonderen geistlichen Konzentration. Fasten und Beten gehören deswegen immer zusammen. Wenn man vor wichtigen Entscheidungen den Willen Gottes erfahren möchte oder das Eingreifen Gottes in einer bestimmten Lebenssituation erbittet, dann wurde gebetet und gefastet. Das darf man auch heute wieder entdecken. Ausprobieren. Heute in einer Woche haben wir schon den ersten Advent. Die Adventszeit ist früher eine Fastenzeit gewesen. Ganz im Gegensatz zu unserem Adventskalender und was wir heute in der Adventszeit machen. Adventszeit, eine geistliche Vorbereitung auf das Kommen des Herrn, hatten früher viele zum Fasten genutzt. Mit dem Fasten bringt man zum Ausdruck, dass man das persönliche Reden Gottes gerade jetzt noch dringender empfindet als das tägliche Essen. Jesus ließ alles hinter sich, was seine Konzentration auf Gottes Stimme irgendwie stören könnte. Sogar das Essen. Doch dann erlebt er das, was alle erleben, die sich allein auf das Reden Gottes konzentrieren wollen. Der Teufel meldet sich zu Wort, dort in der Wüste. Und versucht alles, um Jesus, aber auch uns vom Hören auf Gott abzuhalten. Er nutzt dabei auch jedes Laster und jede Schwäche aus. Auch den Hunger. Doch Jesus widersteht der Versuchung des Teufels. Er lehnt seinen nachvollziehbaren Ratschlag ab. Als Sohn Gottes soll er durch die Steine zu Brot machen. Und Jesus sagt nein. Warum, sagt er nein? Jesus wollte sich nicht selber mit Essen versorgen, weil er damit zum Ausdruck gebracht hätte, dass sein himmlischer Vater ihn und seine Grundbedürfnisse vergessen hätte. Vielmehr, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Haben wir schon oft gehört. Ich auch. Aber erst in der Vorbereitung in den letzten Tagen ist mir das Wort nochmal ganz neu aufgegangen. Im griechischen Grundtext gibt es nämlich zwei unterschiedliche Worte für das, was der Martin Luther mit Wort übersetzt hat. Im Griechischen gibt es da einmal das Wort Logos. Doch hier steht ein anderes Wort, das Wort Rhema. Was ist nun der Unterschied? Das Logos-Wort ist die umfassende Bezeichnung für das niedergeschriebene Wort. Die ganze Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, ist der Logos. Niedergeschrieben durch Propheten, durch verschiedene Menschen, damit wir es Menschen lesen können. Die Bezeichnung Rhema ist aber noch spezieller und meint das persönlich zugesprochene Wort. Das ist im Grunde auch ein Logos-Wort, da es in der Regel irgendwo in der Bibel niedergeschrieben ist. Aber nun seine besondere Kraft dadurch bekommt, dass Gottes Geist es jemandem in ähnlicher oder vielleicht auch einer anderen Situation nochmal ganz persönlich zuspricht. Dann wird das allgemeine Logos-Wort zu einem persönlichen Rhema-Wort. Und das sehen wir auch hier. Jesus vertraut darauf, dass sein himmlischer Vater ihn in der Wüste rechtzeitig mit Essen versorgen wird. Und seine Hoffnung setzt er dabei auf ein Wort, das Gott mal durch Mose dem Volk Israel zugesprochen hat. Als es in ähnlicher Situation hungernd in der Wüste war und sich gefragt hat, hat Gott uns wohl vergessen? So war die Klage gegenüber dem Mose. Jetzt hat uns Gott vergessen. Warum hast du uns hierher geführt? Nein, Gott hat euch nicht vergessen, sagt Mose im Auftrag Gottes. Sondern er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Das Manna, das plötzlich vom Himmel gefallen da war, wurde das Himmelsbrot genannt. Offenbar hatte Jesus dieses Bibelwort vom Geist Gottes gewirkt als persönliche Stärkung, als persönlichen Zuspruch Gottes dort in der Wüste bei der Versuchung erhalten. Vielleicht hat sich Jesus einfach an dieses Bibelwort erinnert. Er kannte die fünf Bücher Mose. Und wenn er sich einfach daran erinnert hat, ja, was ist dann passiert, dann hat der Geist Gottes das getan, was er immer wieder tut. Was tut der Heilige Geist? Er erinnert uns in bestimmten Situationen an das niedergeschriebene Logoswort. Und lässt es so zu einem persönlichen Rhema-Wort werden. Mit diesem Rhema-Wort gewinnt Jesus den geistigen Kampf gegen Satan. Auch im weiteren Verlauf bringt der Teufel immer wieder allgemeine Worte ins Spiel, die doch irgendwo in der Bibel stehen. Doch Jesus stellt diesen Worten jedes Mal ein anderes Wort Gottes gegenüber. Eines, das ihm in diesem Moment vom Geist Gottes persönlich geschenkt und zugesprochen wurde. Jesus gibt hier also Anschauungsunterricht zu dem, was der Paulus mal zum geistlichen Kampf den Ephesern in Epheser 6 geraten hat. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Rhema-Wort. Dort steht jetzt für Wort wieder Rhema, das Rhema-Wort Gottes. Was heißt das jetzt für uns? Was hat das Ganze jetzt mit dem Fasten zu tun beim letzten Punkt hier? Ganz einfach. Ziel unseres Fastens ist es, Gott im Gebet für konkrete Situationen, in denen wir gerade drinstehen, um ein persönlich zugesprochenes Rhema-Wort zu bitten. Ein direkt an uns gerichtetes und damit wegweisendes Wort von Gott. das immer wieder in meinem Leben auch erlebt. Bevor ich meinen Beruf damals verlassen habe und gemerkt habe, Gott will, dass ich im vollzeitigen Verkündigungsdienst für ihn tätig bin, habe ich auch die Stille gesucht, mit anderen Christen zusammen, ein ganzes Wochenende, 3 Tage. Und habe gebetet, gesagt, Herr, ich brauche ein Wort von dir. Mir hat er dann dieses Wort geschenkt, das viele, die meine Biografie kennen, auch kennen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, dieses Wort wurde meinem David zugesprochen. Aber für mich ist es ein persönliches Wort geworden bis heute. Wo ich mich immer wieder daran erinnern darf, auch wenn ich ratlos bin, zu sagen, Herr, du hast doch mir zugesagt. Bei dir bekomme ich Ratschläge, den nächsten Schritt. Nicht immer den ganzen Weg, aber das, was jetzt wichtig ist. Oder in einer anderen Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie in der Dunkelheit drin, spricht mir das Wort zu, das wahre Licht scheint schon jetzt. Ich konnte es noch nicht sehen. Aber dieses Wort ist mir so lebendig geworden, weil es mir direkt zugesprochen wurde. Solche besonderen Rema-Worte brauchen wir, auch jeder von uns, wie wir hier sitzen. Und zwar mehr noch als das tägliche Brot. Denn diese persönlichen Zusagen Gottes, die geben uns die nötige geistliche Kraft im geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Also, wenn du gerade Kummer oder Sorgen hast, dann lass dir wieder ein Wort Gottes ganz persönlich zusprechen. Das kann in so einer Predigt passieren. Das kann im eigenen Bibellesen passieren. Vielleicht führt dich Gott aber auch eine Zeit lang in die Wüste. Vielleicht auch eine geistliche Wüste, wo du am Anfang das Gefühl hast, ich kann dich verlassen. Ich höre ihn überhaupt nicht. Und dann will er, dass du mal eine Zeit lang auf etwas verzichtest, wie es die Mönche gemacht haben, wie es Jesus gemacht hat. Auf etwas verzichtet, was für dich vielleicht gerade lebensnotwendig zu sein scheint. Aber vielleicht in deinem Leben gerade zu viel Raum eingenommen hat. Und somit, und da sind wir wieder beim Thema von heute, zu einer Völlerei geworden ist. Eine Maßlosigkeit. Vielleicht das tägliche Feierabendbier. Oder das Internet. Oder das Fernsehen. Oder was auch immer. Jedes Übermaß macht uns krank. Und führt uns in Abhängigkeit, die uns die Kraft und die geistige Konzentration rauben und gerade davon abhalten, dieses persönliche, zugesprochene Wort Gottes zu hören. Und entdecke neu, dass die Mäßigung oder der Verzicht, dass es Hilfe sein kann, um die Völlerei in deinem Leben zu überwinden. Damit du wieder Gottes Wort empfangen kannst. Darum geht es bei diesem Thema. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, du freust dich darüber, wenn wir mit allem, was uns beschäftigt, zu dir kommen. Und so bitten wir dich, hilf uns auch in den kommenden Wochen bewusster auch mit unserem Essen und mit unserer Zeit und mit den Gaben, die du uns geschenkt hast und mit unseren Mitmenschen umzugehen. Wir bitten dich, vergib uns unsere Irrwege, wo wir ohne dich gelebt haben. Und hilf uns, dir wieder einen festen Platz in unserem Leben einzuräumen. Gib uns immer wieder auch dieses persönliche, stärkende und wegweisende Wort von dir. Und wir bitten dich auch für diese Pandemie, in der unsere Welt jetzt schon längere Zeit ist und die uns immer noch in Atem hält. Lass uns Menschen doch lernen, was du uns damit sagen willst, was wir lernen sollen, und setze dem Virus und seiner Ausbreitung ein Ende. Hilf uns in dieser leidvollen Zeit ganz bewusst deine Nähe zu suchen. Und lass die kommende Adventszeit, auf die wir jetzt zugehen, für uns zu einer geistlichen Segenszeit werden.